Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Günni, einfache Frage, einfache Antwort. Wir versetzen uns jetzt mal ein paar Jahre zurück. Und ich möchte jetzt in das Hirn des kleinen Per Günther eintauchen und möchte von dir wissen, war der kleine Günni, dieser Schlawiner, wie du an der einen oder anderen Stelle schon mal so ein bisschen hast durchklingen lassen, war das eher ein Freund des gepflegten, feuchten Fuzzis ins Ohr, der Brennnessel am Arm oder des guten alten Brustwarzenzwirblers?
Keines von all diesen. Meine Option wäre gewesen, mich mit jemandem zu verbünden und jemand hockt sich hinter jemanden und ich stoße ihn und er fällt rückwärts.
Und damit haben wir die Top-Antwort, was mit Basketball Deutschland passiert, wenn Freitag und Sonntag nicht Final Four auf Magenta Sport geguckt wird. Günni und ich kommen vorbei.
Ach so.
Günni und ich kommen vorbei. Und wer das, und wir haben Möglichkeiten, ja, das rauszufinden.
Nee, ich glaube, Ulrich ist aber der sich hinterhockt. Der hat so, der wiegt so, der hat eh tiefen Körperschwerpunkt, glaube ich.
Das ja, also,
ist, der schleicht Leute, auch gut. So, der ist so eine feline Art, so eine katzenartige Art. Das ist gut.
Der, was die Leute über ihn ja nicht wissen, der könnte sie auch einfach mit einem Roundhouse-Kick ausnocken, weil er halt einfach auch mal ein Kickboxen, glaube ich, gemacht hat.
Ja, ja, der ist ein gefährlicher Mann.
Das ist nicht nur verbal, sondern auch vom Körper her ein gefährlicher Mann. Das heißt, wir haben ein paar Möglichkeiten. Heißt für euch aber auch, ihr könnt der Sache natürlich einfach entgehen. Denn Freitag und Sonntag gibt's das Final Four der Euroleague. Das, worauf wir das ganze Jahr hin gepodcastet und gearbeitet haben. Live. Und jetzt kommt das Verrückte. Mama Magenta hat mal wieder ein Paket geschnürt. Kostenlos für alle. Ohne Abo. Man braucht noch nicht mal ein Abo, um die beiden Halbfinals, Freitag ab 17:30 und Sonntag dann den Finaltag plus Spiel um Platz 3, live bei uns sehen zu können.
Da, also, zwei Sachen dazu. Überragend. Ich freue mich immer, wenn wir uns öffnen, wenn Mama Magenta sich öffnet.
Oh Gott.
Um diesen fantastischen Sport und gerade diese Highlights auch quasi allen zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir da natürlich in demselben Atemzug dann auch nochmal ein riesiges Küsschen raussenden an die Leute, die ihre Abos bezahlen, die uns unterstützen, die am Start sind und die während der Saison grinden und nicht die Highlights schauen und damit es uns ermöglichen, unsere Familie zu ernähren.
Ja. Oh, das ist, oh, da haben wir aber schon einen weiten Spagat jetzt hingelegt zu Beginn dieses Podcasts. Von Brennnessel und ich schubse dich um zu, wir leisten Abbitte vor denen, die immer noch bei uns sind in unserer Magenta-Sport-Basketball-Welt. Na, das ist ja sowieso gerade ein ganz interessantes Thema, ne? Erinnerst du dich noch hieran? Ja? Das ist ja ein großes Thema, gerade in der NBA. Ich habe einfach, weil ich diesen Song so geil finde, NBA on NBC, ein lange altgedienter Medienpartner einer Basketballliga. Und da denkt man sich ja als dann in dieser Medienbubble arbeitender, ja, also eine Basketballliga wird ja nicht so wahnsinnig sein und wird einen verdienten, gut funktionierenden Medienpartner einfach durch einen anderen ersetzen. Doch das passiert immer mal. Die Liga ging irgendwann, die NBA in dem Fall, zu TNT. Wir haben vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, dass daraus das entertainigste Format überhaupt entstanden ist im Sport mit Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny the Jet Smith und Ernie Johnson. Und jetzt kann es wirklich sein, dass der große Knall im US-amerikanischen Fernsehmarkt, dass die ihre NBA-Rechte verlieren. Ich meine, ich kann da auch ein Lied von singen. Ich war auch schon mal bei ein paar Sendern, die ein paar Rechte dann irgendwann verloren haben. Einer musste sogar dicht machen. Und du bist jetzt mittlerweile, wie sagst du immer so schön, auch so ein Medien-Heinzi, den das auch einfach, den das doch bestimmt auch interessiert, ne?
Das verfolge ich natürlich. Es ist spannend. Also erstmal finde ich es nicht gut, dass du direkt nur das Positivbeispiel von so einem Wechsel, Rechtewechsel angibst mit der TNT-Crew, die das natürlich das Ganze bereichert hat. Ich weiß nicht jetzt gerade so auch mit Blick auf BBL-Rechte, weiß ich nicht.
Da weiß ich gar nicht, wovon du redest. Ist da was passiert? Okay, oder?
Obwohl, ich habe jetzt Akeem Vargas gehört das erste Mal. Mhm. Ich weiß noch gar nicht, ob es sein erstes Mal war. Aber das fand ich ganz gut, so auch, dass wir mal was Nettes sagen.
Gestern
darüber lachen musste, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube nicht, dass es viele Menschen auf seiner Position gibt, die ihm noch richtig grün sind, die gegen ihn gespielt haben, die sagen natürlich, also, und ich musste schmunzeln, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass er und Tommy Kleppeis ab und zu mal auch sportlich aneinander geraten sind und Hakeem hat halt vehement gefordert, dass er rausgeschmissen wird nach seinem kleinen Tritt.
Oh.
Das fand ich, da hatte ich das Gefühl, das war, da schwang noch so ein bisschen was mit, auch wenn er inhaltlich wahrscheinlich recht hat. Naja, aber das letzte Ausflug, wir haben ja heute nicht viel Zeit, sorry, aber uns passieren ja oft schlechte Dinge hier, als wenn man einen Podcast macht. Letztes Mal war es so, ich glaube, wir haben aufgehört mit Basti und eine halbe Stunde später kam, Gordy Herbert wird nicht mehr Trainer für den DBB bei der EM25. Wir dachten, okay, das ist wirklich immer dieses Klischee, man nimmt irgendwas auf oder man sagt irgendwas und dann passiert genau das Gegenteil. Zumindest das habe ich gecallt. Ich habe letzte Folge gesagt, dass Tommy Klepper ist einer der Asozialen mit so einem Schafspelz ist und dann direkt tritt der Leute. Zumindest da habe ich die Wahrheit gesprochen.
Also es ist wirklich so schön, dass du es jetzt auch mal erleben musstest. Im Fußballkontext habe ich es schon ungefähr 100 Mal erlebt. Man drückt auf Rekordende, Folge lädt hoch, eine Stunde später ist ein Trainer entlassen oder sonst was und du kannst eigentlich sagen, wollt ihr mich veralbern? Wir müssen natürlich mal kurz diese Gordon-Herbert-Sache streifen. Ne? Also wir machen gleich die riesengroße Preview natürlich aufs Final Four. Es gibt Schlägereien in Belgrad, die es vielleicht auch noch kurz mal zu thematisieren geht, hinten raus, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, weil Günni hat es gesagt, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Wenn diese Aufnahme beendet ist, müssen wir eigentlich direkt schon in den Vorbereitungscall, Videotelefoniegespräch mit der kompletten Crew, die das Final Four dann am Freitag und Sonntag wuppen wird. Also ein bisschen BBL gibt es hinten raus natürlich auch, aber wir starten mal damit, dass Gordon Herbert nach Olympia den DBB verlässt. Ihr konntet letzte Woche nicht darüber sprechen, jetzt konnte man es demzufolge, du auch, mal ein bisschen sacken lassen. Er steigt vorzeitig aus seinem Vertrag aus und das bedeutet was?
Was bedeutet das? Erstmal finde ich das, glaube ich, gut. Ich bin happy darüber. Ich glaube, das erhöht die Chance, dass das ein richtig schönes, ein schöner Abschied wird, ein gebührender Abschied nach diesen ersten zwei Medaillen. Es liegt für mich kein großer Druck auf diesem letzten olympischen Turnier. Es ist ein sinnhafter Abschluss. Das wäre dann die klassische Trilogie, drei große Turniere, drei verschiedene Turniere. Und dadurch, dass man ja auch rausgehört hat, dass Gordy heiß darauf ist, wieder auch ganzjährig ins Basketballgeschäft oder mehr intensiver ins Coachinggeschäft einzusteigen und B, glaube ich, auch daran interessiert es, sich seine Erfolge verdient bezahlen zu lassen. Und die Möglichkeit hat er natürlich dann mit einem Verein. Und ich, bevor es jetzt irgendwie so eine Hängepartie wird und Gordy ist so halbherzig, will natürlich jetzt irgendwo jetzt Kohle verdienen, will einen Euroleague-Job oder nach Japan, wo auch immer er hin will. Und dann ist es irgendwie so, jetzt hinten raus so ein bisschen unangenehm. Da bin ich froh, wenn das passiert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, was Trainer suche, jetzt nicht direkt irgendwie so einen Namen im Kopf. Ja? Und ich glaube auch, dass es eher eine Ausnahme sein wird, dass es so passt, was Ego-Management oder Spielermanagement, Personality-Management angeht, wie jetzt gerade zwischen den entscheidenden Köpfen, die da heißen Wagner-Brüder, Dennis natürlich allen voran, Coach und dann die in Anführungszeichen Normalos, die irgendwie auch mitspielen. Und dieses ganze Gemisch zu orchestrieren, ist eben keine einfache Aufgabe. Deswegen habe ich natürlich Bauchschmerzen vor dem neuen Trainer, dass es nochmal so nahtlos funktionieren wird. Das kann ich mir kaum vorstellen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für das Ende der Ära, Herr Herbert, fast besser ist dann nach den Olympischen Spielen, als nochmal so eine vielleicht nur halb gewollte von ihm EM nochmal durchzuziehen.
Lass uns kurz bei ihm bleiben, bevor ich noch zwei andere Aspekte irgendwie mit dir besprechen möchte. Ich habe jetzt gelesen, laut verschiedenen Medienberichten, dass es angeblich relativ heiß wäre, dass er vielleicht in Rostock landet. Also die Seawolves haben vergangen, das ist tatsächlich, Gordon Herbert nach Rostock, habe ich jetzt gelesen. und zwar tatsächlich nicht nur von einem Journalistenkollegen. Die Seawolves haben ja vergangene Woche bekannt gegeben, dass mit Christian Held nicht verlängert wird. Das wäre zumindest mal ein ziemlich fettes Ausrufezeichen von den natürlich sehr ambitionierten Seawolves. Wir kennen ja den sportlich Verantwortlichen dort mit Jens Hakanowicz. Das ist halt auch ein im positiven Sinne verrückter Typ. Also der denkt, glaube ich, auch in großen Dimensionen. Und also wie realistisch das auch immer sein mag, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wird ja auch immer wieder diskutiert, ob Gordon Herbert vielleicht nach Japan geht, wo dann auch die Bezahlung natürlich, glaube ich, kräftig ist. Aber stell dir mal vor, die Seawolves announcen einfach nach Olympia, dass sie, also gut, können sie ja eigentlich gar nicht erst bis nach Olympia warten, weil dann ist ja fast schon die Saison wieder am Start. Aber stell dir mal vor, die announcen Gordon Herbert, den WM Sieger. Trainer.
Also das würde mich vom Stuhl hauen. Ich würde fast die Sinnhaftigkeit hinterfragen, um ganz ehrlich zu sein. Also das Projekt Seawolves, ich finde das überragend, dass es da, dass, wie du sagst, so groß gedacht wird. Lass uns um das mal so, und die, also wird auch fantastische Arbeit geleistet. Aber ich glaube, du brauchst für Gordie Herbert, musst du, also es sei denn, er hat jetzt irgendwie persönliche Bezüge und er hat da, was weiß ich, ein Fräulein oder einen Herren, den er gerne mag, und er hat irgendwie, oder er liebt die Stadt Rostock. Aber ansonsten brauchst du eine 500.000 Minimum. Das ist so für mich netto. Und wenn du Rostock bist, dann ist eine 500.000 netto sind 3 richtig gute Spieler. Deswegen kann ich mir das kaum vorstellen, dass es der richtige Schachzug wäre. Natürlich erstmal klar, sagt man, wenn man ihn kriegen kann, wieso nicht? Aber ich glaube, dass der Preis für ihn exorbitant hoch ist. Von daher, ja, schauen wir mal. Das ist natürlich eine spannende Meldung erstmal.
Ja, zumal ja auch wirklich, also immer wieder, es gab ja diese Gespräche mit Aswell, das ist ja mittlerweile verbürgt, die haben aber mit ihrem Coach ja verlängert für 2 Jahre, aber wenn du dann natürlich bei Euroleague-Teams im Gespräch bist, also ich bin mal sehr gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, Gordie Herbert, wir haben ja beide das Privileg gehabt, auch immer mal mit ihm zu sprechen, ich hatte auch im Rahmen der WM ein längeres Interview mal mit ihm und natürlich ein paar Gespräche, auch wo eben einfach kein Mikro dabei war. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass der Bock hat auf sowas wie Japan oder so. Also
das könnte ich mir auch gut, also ja, ich glaube auch. Also ohne Rostock auf die Füße treten zu wollen, ist für mich erstmal auch als Weltmeisterschaftstrainer, wenn du dann aufhörst, ich will auch schon ja früher aufhören, um so schnellstmöglich bei Rostock zu sein, das ist jetzt für mich erstmal keine irgendwie so kongruente Geschichte, muss ich sagen.
Ja. Oh, kongruente Geschichte, schön formuliert. Und dann haben wir noch 2 weitere Aspekte, die Dennis Schröder betreffen. Denn der hat zur deutschen Presseagentur gesagt, Zitat, Gordie hat mich vor 2 Tagen oder so angerufen und gesagt, hör mal, so und so wurde das beschlossen. Und jetzt kommt das Interessante. Aber ich finde es schade, dass die Nationalmannschaft dann nicht auf mich zukommt und darüber spricht. Ich glaube, keiner von unserem Team wusste das. Und ich glaube, mit dem Kapitän sollte dann natürlich auch gesprochen werden, sodass ich meine Jungs auch updaten kann. Kriegen wir da ein Problem?
Nein, ich glaube, das ist, verbuchen wir mal als generelle Bereich Kommunikation. Haben wir ab und zu mal auch die Finger in die Wunde gelegt beim DBB. Weiß ich, da bin ich auch viel zu weit weg. Also ich glaube nicht. Ich glaube, Dennis kann das, es ist auf jeden Fall noch fair, dass er das sagt. Ich glaube, dass gerade wenn du solche Erfolge gefeiert hast, du natürlich irgendwie das Gefühl hast, in allen Bereichen verbessert es sich, es wird immer mehr ein Miteinander. Ist es irgendwie so ein, was ich auch gut finde, zeigt so ein bisschen auch noch mehr dieses Gefühl von Ownership, was Dennis, glaube ich, ganz besonders hat. Also, dass er auch, dass die Spieler das mitpflegen wollen und informiert sein wollen und in Prozessen sein wollen, was es ja überhaupt nicht gab und was auch immer nicht so einfach ist, glaube ich, als Verbandssicht. Also, wenn du auf einmal anfängst, irgendwie alles mit den Spielern besprechen zu müssen und das Gefühl hast, das kann auch die Sache natürlich dramatisch verkomplizieren. Grundsätzlich glaube ich, dass die Wahrheit wahrscheinlich da in der Mitte liegt. Ich weiß nicht, was gesprochen wurde. Ich 0,0 Ahnung. Aber ich glaube, dass man die Spiele aktuell in dieser Situation, wo es so läuft, so viel wie möglich ins Boot holen muss. Und wenn das so eine entscheidende Situation ist, dann umso früher du ihm das mitteilen kannst, umso besser.
Also rein naiv gesprochen, denke ich mir ja fast, also der Nachfolger von Gordie Herbert, der geht auch über Dennis Schröders Tisch. Also weil er muss ja auch, also sind wir ehrlich, ne? Er muss auch den Respekt haben für diesen Coach. Bei Franz ist es genau das Gleiche. Bei Dennis ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen wichtiger, dass er quasi mit dem neuen Coach auch klarkommt. Ansonsten sieht es für die nächsten Turniere, sieht man da schon wieder so ein bisschen Probleme am Horizont. Deswegen, und du sagst es auch, und das sehe ich auch so, das sollte er auch. Er ist der Kapitän, er ist einer der besten Spieler.
Es sollte nicht in Richtung sein, Dennis, wen kannst du dir vorstellen? Auf keinen Fall. Aber wenn wir sagen, Dennis, wir haben diese 2 oder diese 3, Dennis, Franz, wir haben diese 3, oder gibt so, wir haben den Namen, ist es so, glaubt ihr, das passt, das würde ich einfach machen. Nicht, das geht, da, klar gibt's ja die Sorge, dass die Position der Spieler zu mächtig wird, dass du zu, quasi zu ihnen caterst oder dich klein machst als Verband, aber das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, Dennis hat noch 2, 3 Granatenjahre. Wofür willst du da ein Fass aufmachen oder sagen, dass da passt was nicht oder wir haben die Spieler haben das Gefühl, du hast ihnen auf die Füße getreten, wie auch immer. Der einfache Weg ist einfach, sie mit ins Boot zu holen. Natürlich nicht sagen, sucht euch dann aus, aber zu sagen, okay, das ist ja, wie sieht's aus?
Ja, wird hochinteressant. Also die Fußstapfen sind nicht so klein. Der Verband und dieser Job ist spätestens nach der WM und mit den Spielern, die zur Verfügung stehen, glaube ich, für viele Coaches super interessant. Also das glaube ich definitiv, einfach weil sie sehen, was da für ein Potenzial drin steckt.
Ja, natürlich. Auf der anderen Seite muss es schon auch immer in so weit fitten, dass es eben keine Doppelbelastung gibt von DBB-Seiten. Das heißt, damit kann es sein, dass du dich da schon auch dem einen oder anderen Trainer verschließt. A, finanziell. B, einfach von dem, ja, also wenn jetzt so ein altersstrukturmäßig, wenn du jetzt jemanden, dass ich Mitte 40 oder so triffst, so in der Prime, den kriegst du wahrscheinlich nicht mit 6 Wochen im Sommer. So. Also das war schon mit Gordy, das darf man nicht unterschätzen, was das einfach für ein genialer Fit war. Mit Deutschlandkenntnissen, mit dem richtigen Zeit in der Karriere, mit viel gesehen, mit dem, wo er auch ich hätte das nicht, den Job nicht angenommen, um dann irgendwie das nochmal als Trittbrett zu nutzen, was jetzt im Endeffekt irgendwie passiert, aber jemand, der auch so auftreten kann, frei, so ein bisschen unbeschwert, auch dann eben sagen, seine Position behaupten kann, der sagen kann, okay, nee, der und der Spieler kommt jetzt einfach nicht, die sind raus und so ein bisschen dieses, einfach sein Ding durchzuziehen und trotzdem eben das auch nur in der DBB-Form machen und nicht interessiert zu sein an der Doppelfunktion. Oder der DBB muss diese Policy eben einfach nochmal überdenken.
Das Gute ist, wir haben ja über den Sommer verteilt angeblich das ein oder andere Länderspiel, was wir auch bei Magenta Sport zeigen werden. Da können wir hier und da natürlich auch nochmal beim Präsidenten und so nochmal nachfragen, wie da der Zeitplan ist und so weiter und so fort. Also das Thema, was wir quasi nochmal aufgreifen wollten, weil eben vergangene Woche der DBB nicht
genau... Wo wir beim DBB sind, Benni, kurz noch einmal in diese Da Silva-Geschichte reinsliden.
Ja, können wir machen, klar.
Also da auch liebe Grüße an unsere Kollegen. Das war die Jungs rund um den Big Podcast haben das, glaube ich, jetzt gedroppt vor 2-3 Tagen. Das brandheiße Gerücht, Da Silva bei München, was sagst du?
Fände ich richtig gut.
Das wäre überragend, ja. Also erstmal raus aus Barcelona, sowieso.
Ja, also sagen wir mal so, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieser Stint jetzt bei Barcelona, ich finde den aus Oscars Sicht trotzdem, wenn ich ihn jetzt so betrachte, richtig gut. Auch wenn natürlich unterm Strich alle deutschen Basketballfans da sitzen und sich denken, ey, das haben wir jetzt dann auch im letzten Länderspielfenster gesehen oder bei Alba haben wir es gesehen. Da steckt ja so viel mehr in dem Typen drin. Trotzdem glaube ich, dass das für ihn als Spieler nicht, und da denke ich noch nicht mal ans Finanzielle, sondern und weil Reputation Barca, sondern einfach, das war für den, glaube ich, richtig, richtig gut. So, und jetzt zurückzukommen zu den Bayern, er hat ja eh diesen besonderen Fit zu München und da aber dann eine andere Rolle zu kriegen, die er auch definitiv ausfüllen kann. Ich finde das, also das ist die Steigerungsform von Win-Win für alle.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch genau richtig. Barca, überragende Bühne für ihn, aber eben die Dosis macht das Gift. Das darf nicht zu lange eben nur diese Rolle sein. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, vielleicht auch, dass das eine Blendgranate von Baldi in der Vertragsverhandlung mit Thiemann. Der Bayern-Job ist weg, oder was?
Und wie geil wäre das denn? Also dann... Das wäre ja sensationell. Oh, ich denke immer gar, ich bin so naiv, ne? Aber natürlich, so mit ein bisschen Blendgranate muss er auch arbeiten.
Ja, sicher. Ich glaube natürlich, unsere Jungs von der B kriegst du noch nicht so einfach. Wir hatten Rupert, der hier, also die würden sowas natürlich schnell durchschauen. Wenn Baldi da mit dem Stimmenverzerrer anrufen würde. Aber.
aber dann auf jeden Fall, also denken wir das Szenario zu Ende. Du hast dann bei den Bayern mit ihm und mit Andi natürlich vor allem zwei.
Und Bonga, die drei, und, dann und hast du so ein geiles, so, ja. Was ist das für ein deutsches Gerüst quasi? Ja. Ohne auch den anderen, ich meine, Elias hat auch eine wahnsinnige Saison gespielt, aber so diese drei auch wie strahlenden Namen der Nazio A und irgendwie des deutschen Basketballs B, das wäre schon verrückt.
Ja, wenn man gerade. Ja, da schnallt es ein bisschen. Wenn wir
ja, aber das Ding ist dann wieder, dass so Pablo Laso, dann meine das steht, meine Theorie steht, dann scoret keiner mehr, wenn du mit, keine Ahnung, dann stellt er halt Nick Wallabeb, Bonga, Bolmaro, Da Silva und Ibaka auf, dann lässt er halt hinten nur 55 zu, aber macht halt auch nur 53. Ja, egal. Das ist nicht der Podcast für diese
Kurzmusik. für den defensiven Grind des FC Bayern dann in der kommenden Saison. Übrigens ja sowieso ganz interessant, ne? Weil Alba hat jetzt auch schon den ersten Aufbau verpflichtet mit William McDowell White für 2 Jahre. Sind sie für Alba-Verhältnisse mal sehr, sehr früh dran, den Australier da zu holen? Oder sind wir ja eigentlich quasi auch schon im Euroleague-Thema drin, oder?
Ja.
Also lass uns mal da reingehen. Wir haben das große Privileg, gemeinsam mit Kata Förtsch, mit Jan Lüdecke, der durchs Programm führen wird, mit Alex Vogel, mit Alex Frisch, der das erste Halbfinale kommentieren wird. Ich kümmere mich ums zweite Halbfinale dann am Freitag. Wir kriegen so ein Final Four im eigenen Land auf dem Silbertablett serviert, dürfen es auch noch übertragen. Lass mich mal reingucken in deinen Kopf, was so die Erwartungen angeht an dieses Event. Es ist dann dein erstes Final Four, ne? Was du erlebst,
Euroleague? Es ist mein erstes Final Four. Ich hatte mir auf meine kleine Notiz geschrieben, dass ich auf jeden Fall dich mal ein bisschen löchern muss, wie der Vibe ist. Ich weiß, es ist das härteste Ticket, glaube ich, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Sogar für die Eurobasket oder für sonst irgendwas. Wenn sich der ein oder andere bei mir gemeldet hat und ein Ticket wollte, dann gab es noch einen Weg, gab es Hoffnung. Ich habe Nachrichten bekommen, es ist so bitter, den Leuten einfach sagen zu müssen, ja, ich arbeite dort. Ja, es wirkt so, als wir sind Media Rights Holder. Ja, man könnte denken so, dass ich in der Lage wäre, diese Hebel in Bewegung zu setzen. Ich habe 0,0 Pull, wir sind machtlos, ich kann nichts besorgen, ich habe kein einziges Ticket für irgendjemanden besorgen können. Das ist massiv, das sorgt natürlich dafür, dass es sich noch exklusiver, noch größer anfühlt. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie die Stimmung ist. Ich gehe davon aus, gerade wenn ich weiß, dass Fenner gegen Panna spielt und so weiter, dass es brachial wird. Ich weiß nicht, wie der Vibe ist. Ist es eh vergleichbar mit diesem Pokal? Natürlich nicht vergleichbar von der Magnitude, aber so vergleichbar von den Fanlagern. Und ist es so positiv wie so ein BBL-Pokal Final Four? Oder wie? Jetzt musst du mir mal erzählen. Du warst doch schon bei mehreren, oder nicht?
Ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei Kaunas. In Kaunas. Uff. Und da muss man dazu sagen, das ist natürlich dann auch nur bedingt vergleichbar, weil Kaunas natürlich viel kompakter und demzufolge ballt sich auch alles ein bisschen mehr. Mit dem Haken, dass du jetzt einfach, dass wir alle gemeinsam dieses Jahr fantechnisch das viel geilere Final Four erleben werden, weil letztes Jahr hat nur Olympiakos-Fans mitgebracht. Die haben Kaunas trotzdem geprägt wie nix. Ich hatte da einen Mordspaß, diese 3 Tage, die ich vor Ort war. Und es ist halt wirklich, es wird halt jetzt nochmal potenziert. Also stell dir vor, wir gehen ja gleich in die einzelnen Serien rein. Stell dir vor, wir kriegen vielleicht sogar das griechische Derby als Finale am Ende noch. Ne? Ich habe jetzt gelesen, irgendwie Olympiakos, weil die einfach alle in Advance die Fans schon Tickets geordert haben, sind bei, ich glaube, 4.500 Tickets, die haben. Und die werden wieder abreißen. Die haben auch in Kaunas abgerissen. Panna ein bisschen dahinter. Bei Fenerbahce redet man offiziell angeblich von 2.000. Das wird aber natürlich dadurch, dass das einfach eine, Berlin ist ja eine Stadt der Türken, der türkischstämmigen Menschen. Also das wird wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen mehr. Und dann ist nur für mich das Interessante, wird dann auch zu sehen, wie sehr kann trotzdem in so einer Riesenstadt wie Berlin, wir haben es ja bei der Eurobasket so ein bisschen auch mitbekommen, wie sehr kann das trotzdem, wie sehr kann dieses Gefühl trotzdem entstehen, was in Kaunas so krass greifbar an jeder Ecke war, einfach weil die Stadt natürlich viel, viel kleiner ist. So, ne? Bei der Eurobasket hatten wir ja irgendwie so, wenn du dich zurückerinnerst, das Gefühl, ja, in Köln war das mehr greifbar als in Berlin. Mhm. Und trotzdem, es ist, also du erlebst, also ich würde sagen, es hätte nicht besser laufen können für dein erstes Final Four, als mit dieser Konstellation an Teams, weil letztes Jahr Monaco bringt nichts mit, Barcelona bringt nichts mit, Real bringt nichts mit und die sie mitbringen, die sind halt nicht laut. So, und jetzt erleben wir halt einfach Wahnsinn pur. Sportlich reden wir gleich noch drüber. Seit vergangenem Jahr bin ich ein Riesenfan davon. Vorher war ich immer der Mensch, der auch gesagt hat, und wir haben auch in dieser Saison ja drüber gesprochen, ey, lieber noch Serien, lieber Playoff-Serien noch. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, vielleicht könnte man es doch irgendwie zumindest insofern mixen, als dass man die Halbfinals noch in Serien austrägt und trotzdem so ein Event hat, weil ich finde dieses Event, und das fand ich übrigens auch in der BBL schon immer beim Pokal, ich finde das cool, dass es das gibt und dass du in der Lage bist, mal an einem Wochenende einen Teil von Basketball-Europa an einem Ort zusammenzubringen. Und das hättest du halt einfach bei Serien nicht. Mit all den Nachteilen, die es auch mit sich bringt, dass wir kein durchdrehendes Oaka oder Peace and Friendship Stadium erleben. So, das mal nur so die ersten vollkommen wirren, ungeordneten Gedanken von mir dazu, was uns da erwartet.
Nee, ich bin da voll bei dir. Ich kann natürlich erst mein Urteil sprechen, wenn ich das Finale gesehen habe. Ich gehe fest davon aus, dass der Freitag wird einfach berauschend.
Ja.
Und dann muss ich sehen, okay, wie haben sie es gedeichselt? Wie sind die Ticketströme von den Verliererteams? Wie hat das funktioniert? Wie sieht die Halle aus am Sonntag? Das muss ich sehen. Und dann, das wird dann auch wieder quasi beeinflussen, ob ich nach wie vor Final Four Anhänger bin oder nicht. Ansonsten glaube ich, was so den Vibe in Berlin, glaube ich erstmal nicht, aber zumindest ist ja die Halle toll gelegen. Also du hast diese offenen Flächen da so ein bisschen, du kannst direkt da am Wasser sitzen, du hast diese Restaurants, die viele Außenbestuhlung. Da zumindest, glaube ich, wenn dann die Sonne scheint, glaube ich, gibt's da Potenzial für eine tolle Atmosphäre, so um die Halle rum, Warschauer Straße etc. Aber ich glaube, was weiß ich, wenn du jetzt durch Mitte flanierst, dann weiß ich nicht, ob du da jetzt irgendwie so den großen U-League Final Four Hype bekommst.
Ja, das stimmt. Aber so in unmittelbarer Umgebung, ja, da hast du recht. Weil als ich letztens auch beim Partisan-Spiel war oder so, ne, es gibt ja auch wahnsinnig viele Griechen zum Beispiel in Berlin, die vielleicht auch einfach Richtung Halle kommen, selbst wenn sie kein Ticket haben und einfach dort mit ihren Panna- oder Olympiakos-Anhängern dort genau in diesen freisitzen. Also ich glaube schon, dass so, ich sag mal, Friedrichshain, glaube ich, wird trotz Pokalfinale Fußball dann auch Samstagabend, Friedrichshain wird, glaube ich, Basketball atmen. Das wird gut. Das wird richtig gut. Wie gesagt, das Personal habt ihr jetzt gehört, und da haben wir noch gar nicht alle erwähnt, die auch hinter den Kulissen dafür sorgen werden, dass wir euch dann eine hoffentlich gute Show präsentieren können. Und so, Sendestart Freitag ist dann 17:30 und dann geht's direkt mal zackig rein mit Panathinaikos gegen Fenerbahce. Und das ist das erste Duell, ist übrigens auch das erste Duell bei der Teams überhaupt mal in einem Final Four. Zwei sehr hoch dekorierte Teams, die da aufeinandertreffen. Womit wollen wir denn anfangen? Also ich habe mir hier mal so aufgeschrieben, Trainerduell, Fragezeichen, finde ich schon mal spannend. Ataman gegen Jasikevicius, das allein birgt schon Potenzial für die
Menge. Ich musste auch grinsen, weil wir haben ja auch schon so kleine, wir bekommen ja immer so Background-Informationen, wir haben ein kleines Themenblatt bekommen und das ist lustig, weil da quasi mit allem hat Ataman eine Historie. Oh, da gab es mal Geplänkel von Ataman zwischen Jasikevicius, weil er ihm vorgeworfen hat, die Trainingsvideo aufzuzeichnen. Und es gab auch eine Geschichte zwischen Ataman und Fenerbahce, als er mit FS da die Serie gewonnen hat, 3-1. Also es ist irgendwie so gefühlt, okay, das kannst du sowieso in alle Richtungen aufmachen. Ataman mit jedem in der Privatfehde, Giannakopoulos natürlich auch. Zwei unserer Lieblinge, zwei unserer Stars, würde ich sagen, der ersten Staffel Abteilung Weltmeister. sportlich ist es, also wenn ich, es ist schwierig abzuschätzen. Ich habe jetzt erstmal so versucht, ich glaube nicht, dass die gerade in der Serie die Spiele der regulären Saison große Aussagekraft haben. Das erste war sehr früh in der Saison, noch im Oktober. Beim zweiten hat der ein oder andere gefehlt. Das ist so, dann gab es natürlich Itu, das war noch im ersten Spiel Trainer. Also es ist für mich gar nichts. Ich glaube einfach, dass für mich Maccabi der deutlich schwierigere Gegner war als Monaco. Oder was ist deutlich? Aber schon, dass man das spüren kann oder dass ich mir das einbilde, dass die Serie Panama-Maccabi nochmal auf einem anderen Niveau war als Fenner gegen Monaco.
Und ist das Serien, jetzt ein Vorteil?
War für mich einfach ähnlich klar. Das heißt, jetzt auch mal so eine Wasserstandsmeldung zu bekommen, wen würde ich jetzt mal in einem Vakuum als die stärkere Mannschaft halten, dann ist es für mich Panathinaikos. Die haben den schwierigeren Gegner bezwungen, was natürlich jetzt im direkten Vergleich nicht viel heißt. Da ist es klassisch, wenn du es einfach runterbrechen willst, die Offensive, die aber schon auch diese Anzahl von Dreiern, dieser Free-Flow, so die Einfachheit, auch durch gute Würfe zu arbeiten von Fenner, die wir in dem letzten Drittel der regulären Saison gesehen haben, war in den Playoffs schon nicht mehr so zu erkennen. Panas Defense in den letzten anderthalb Spielen der Playoff-Serie wäre für mich schon das, wo ich sagen würde, das ist verlässlicher, dass ich das bekomme. Es ist ein Spiel für mich variabel aufgrund von den Scotty Wilbekins dieser Welt. Und du hast natürlich immer Varianz, wenn du Nigel Hayes-Davis, du hast einfach Spieler auf Fenners Seite, die explodieren können, die dafür sorgen können, dass du ein Halbfinale gewinnst. Wenn das eine Serie wäre, würde ich Panna nehmen. In einem Spiel ist es für mich einfach wirklich ein Cointoss. Es ist für mich kaum große sportliche Analyse möglich. Ich glaube einfach, dass Panna so ein bisschen dieses auch, weiß ich nicht, die haben so ein bisschen mehr, die haben diese Defense, die haben diesen Attermann, der vorangeht und auch mit allem Quatsch, den er erzählt, so ein bisschen den Druck von der Mannschaft wegnimmt, der so eine strahlende, große Persönlichkeit, so eine laute Persönlichkeit ist. Irgendwie sehe ich Panna einen Hauch vorne. Ansonsten ist es aber, wie gesagt, du hast einfach Knallfrösche auf der anderen Seite und du weißt, was in einem Halbfinale passiert, weißt du sowieso nicht.
Wenn wir kurz bei den Coaches bleiben, wie viel Rolle spielt für dich in einem Spiel, das Jassi Kivicius, ich glaube, da sind sich ja relativ viele einig, eigentlich so in-game-technisch der bessere Coach ist?
Schon. Trotzdem glaube ich, dass dieses richtige Coaching-Geplänkel eben dann im Spiel, ab Spiel 3 richtig losgeht mit den Adjustments und so. Das ist, in einem Spiel ist es für mich so schwierig. Du kannst eine Idee haben und dann hat dein ein Spieler 2 Fouls in den ersten 4 Minuten und du schmeißt irgendwie alles um. Und ich glaube, dass es auch einfach gerade bei den beiden keine Geheimnisse gibt. Die kennen sich in- und auswendig. Die hatten jetzt viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Sie stecken beiden nicht in schwierigen Serien. Also Fener gar nicht. Fener spielt in der türkischen Liga. Also diese Serie gegen diese Mannschaft, wer auch immer sie sind. Sie marschieren ganz entspannt. Das heißt, sie können quasi nichts anderes machen, als sich auf dieses Halbfinale vorzubereiten. Da glaube ich, wird es wenig Überraschung geben.
Mhm. Ist Lukas, Kendrick Nunn natürlich die strahlenden 2, wenn du noch ein Lesor dazu packst, so dieses Trio, was halt einfach brutal sein wird, also dürfen sehr gespannt sein, auf wen wird Kalates angesetzt, ne? Wie kriegen sie den Nunn überhaupt an die Kette gelegt? Ist Lukas, der übrigens mit Fener genauso die Euroleague gewonnen hat wie Kalates mit Panna, also da hast du so viele Parallelen. Ich habe mich so gefragt, wo sind die Vorteile in diesem Matchup für Fener? Die klar vor dem Spiel zu definierenden Vorteile. Siehst du irgendwo einen?
Nee, sehe ich nicht.
Schwer,
ich glaube,
ne?
Ja, finde ich wirklich schwierig. Einfach natürlich haben sie sich durchgesetzt. Und du kannst jetzt auch argumentieren, dass sie gerade mit Kalates jemanden haben, der so für mich noch mehr Spielkontrolle hat. Über 40 Minuten. Du hast auf der anderen Seite natürlich Slukas mit dieser Erfahrung und als Closer, du hast Nunn, der gezeigt hat, auch als Rookie oder wie auch immer, als Neuling, zumindest in der EuroLeague, wie schnell es für ihn geht, sich anzupassen. Aber auch Nunn hat das erste Spiel war grausam in der Playoff-Serie. Das heißt, es gab schon auch für ihn einen Moment, wo er adjusten musste und er hat in der Serie Zeit gehabt, das zu tun. Jetzt kann man argumentieren, dass ein Spiel 5 quasi das ähnliche Größe hat wie ein Final Four Halbfinale. Aber mit Kalates startest du eben in Sekunde 1 mit dieser Kontrolle, mit diesem, der strahlt das einfach aus. Das glaube ich schon, dass du das hast. Das kannst du so ein bisschen anbringen. Ansonsten, diese Small-Ball-Lineups, glaube ich, sind sehr gefährlich und die können, die können schon dafür sorgen, dass du, dass du einfach gerade offensiv eine andere, wie soll ich das sagen? Du hast, also ich kann mir schon vorstellen, dass dich, wenn er in den Rausch spielen könnte, in der Smallball-Lineup, dass der Ball sich bewegt, dass Kalates das im Griff hat, dass Dorsey und Wilbekin schnell klicken, dass das funktioniert. So, das kann ich mir nicht vorstellen unbedingt bei Panna, sondern das ist ja auch nicht das, was sie tun, sondern da wird es eher sein, okay, toughes Shotmaking von Nunn und es wird ein Grind und so weiter. Das heißt, es gibt schon so diese Tendenzen, irgendwie so ein, bei Fener irgendwie, wie gesagt, Kalates Flow oder mehr Offensiv oder einfach mal ein String, wo sie 5-3 hintereinander reinzwirbeln und sie sind 18 vorne recht früh. Bei Panna ist es einfach dieser Grind und dann sie wollen in den letzten 3 Minuten des Spiels und sie wollen alles switchen, sie wollen dich ersticken und dann ist es Lukas und Nunn, die das Spiel zu Ende bringen.
Ja. Halten wir auf jeden Fall mal fest, das wird ein stimmungstechnisch fantastischer Einstieg in dieses Final Four mit diesen beiden verrückten Fanlagern. Ab 17.30 Uhr beginnt unsere Sendung. Und dann haben wir am Abend, ab 20.45 Uhr, geht es dann weiter mit Real gegen Olympiakos. Da habe ich gestern mich schon mal in die Kader reingegraben, reingewälzt. Das 4. Aufeinandertreffen im Final Four. Die letzten 3 waren immer jeweils das Finale. Das allerletzte haben wir noch im Hinterkopf. Ich habe in meinem Leben, in meiner bislang kleinen, aber feinen Karriere als Journalist schon echt oft Glück gehabt. Ne? Du warst auch mal mit dabei, als ich echt Glück hatte. Aber ich stand halt auch einfach 2,5 Meter von diesem Sergio, also lass es 5 Meter gewesen sein, direkt hinter der verantwortlichen Riege von Olympiakos, als der Jui da letztes Jahr das Ding über Mustafa Fall drüber wirft und Real mit dem letzten Wurf das Spiel gewinnt. da stand ich halt einfach, ne? Und das ist in dem Moment, denkst du dir dann schon, okay, du musst jetzt gleich deine Schalte machen und du musst irgendwie auch Interviews führen und so. Und dann irgendwie ein, zwei Tage später klickst du dich so durch die Bilder, die du da auch gemacht hast und denkst dir so, ja krass, da hinten stehe ich halt einfach im Sichtfeld von dem Typen, der den darüber wegwirft, werde ich niemals vergessen. Und dieses Jahr, also wir haben versucht, uns dem Phänomen Real zu nähern. Ich habe mir gestern natürlich auch alles mal so rausgeschrieben, irgendwie beim Kader, was so die Playoffs angeht. Da gibt's Leute, die haben in der Serie, die ja aber irgendwie für Real nicht wirklich schwierig war gegen Baskonia, die haben direkt richtig gut geklickt, wie Yabusele. Dann gibt's welche wie Musa, die haben noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und es ist so schwer zu greifen, einfach zu sagen, wo Real Madrid gerade steht.
Ja, sie haben auch jetzt mit Gran Canaria keinen Test. Ich meine, sie haben das erste mit 35 gewonnen. Haben direkt, also haben 105 Punkte gemacht, haben direkt im nächsten Spiel wieder 3 Gänge rausgenommen, auch wenn es natürlich bei Gran Canaria war und das dann auch mit Reise und so, aber dann einfach mal 70 gemacht, trotzdem das Spiel gewonnen. Es ist schwierig. Für mich ist da, ich weiß nicht, ich bin Team, du musst es mir zeigen. Du musst diesen Modus ab und zu finden, du musst getestet werden. Die anderen 3 Mannschaften kommen aus Spiel 5 und du eben nicht. Das ist für mich ein Nachteil. Du hast immer noch diese Bürde der Übermannschaft, auch wenn das natürlich geborkelt hat. Trotzdem bist du eben Primus gewesen der regulären Saison. Du hast den tiefsten, du hast den besten Kader. Das ist dein Final Four, dass du verlieren kannst. Keine andere Mannschaft ist in der Situation, dass sie da was zu verlieren haben. Das ist erstmal eine Basis, eine Grundvoraussetzung, die ich gefährlich finde. Die beiden Spiele haben im Gegensatz zur anderen Serie schon Aussagekraft, meiner Meinung nach. Mhm. Vesenkov und Slukas sind nicht mehr dabei. Trotzdem ist so dieses, so viel DNA, so viel Core noch dabei zwischen Batsokas und Walkup und Fall und wie sie alle heißen aus diesem Olympiakos, ja, Nervensystem, was diesen bösen Schlag erlitten hat letztes Jahr. Die Spiele waren tough, Real war besser, sie waren also im Dezember und Januar, das heißt, wir waren relativ nah beieinander. Olympiakos war noch weit davon entfernt, ihren besten Basketball zu spielen, wo hinten raus eben McKissick noch dazu kam, die Guards wieder aggressiver wurden. Es war damals sehr viel Walk-up. Und trotzdem hat man da gesehen, dass Olympiakos auch die Sachen macht, die du brauchst, um gegen Real zu gewinnen. Du musst die Turnover runterfahren. Und für mich ist da sportlich glasklar, was passieren muss. Der entscheidende Faktor ist Thomas Walkup. Real zwingt ihn dazu, ein Scorer zu sein. Sie zwingt ihn dazu, zu sagen, okay, ihr wollt aus Pick and Roll scoren. Wir geben dir ein bisschen Platz. Wir gehen mal drunter her, mal versuchen wir uns durch die Blöcke zu gehen. Aber Thomas Walkup muss Abschlüsse suchen und muss sie treffen. Sonst findet bei euch keine Offensive statt. Er hat im ersten Spiel der 10 Dreier geschmissen, hat zwar 17 Punkte gemacht, aber ist immer wieder gefeatured. Das ist was du nicht machen willst. Du brauchst ihn draußen, du brauchst seine Spielkontrolle, du hast mit Nigel oder mit Williams Goss, hast du mehr Scoring dann vielleicht mal, aber du darfst nicht den Ball verlieren, du darfst sie keine Turnover leisten, Real darf nicht in Transition kommen. Das heißt, dass der Focal Point wird Walkup sein, wie er die Balance findet, was passiert, wenn er 2 hintereinander daneben wird von der Dreierlinie, wie aggressiv kann er bleiben, oder hat Batsokas, was findet er eine Möglichkeit, mit den Guards mit mehr Scoring Punch zu überleben oder den Spielern, die eben dann auch mal den Dreier gegen dieses aus dem Dribbling gegen dieses Flat Coverage haben. Und dann auf Olympiakos Seite brauchst du eben Milutinov mit Offensive Rebounds. Das ist für mich ein Punkt. Ich bin normalerweise Moses Wright-Fan nach wie vor, aber das ist eine der Schwachstellen von Real Madrid, das defensive Rebounding gelegentlich. Und da musst du die einfache Sachen erarbeiten. Und dann, na klar, kommen kleinere Sachen dazu. Papanikolaou als großer Guard, Peters auf der 3 vielleicht mal, dass du eben in der Lage bist, Hezonja und Musa, die Deck ja zum Glück nicht mehr, aber aus Olympiakos-Sicht nicht mehr, dagegen zu halten. Das sind diese Transition, die große Physis, die großen Flügel, und dann eben diese brutale Flat Defense mit Tavares. Diese Sachen musst du bestehen und ja, da ist für mich, wie gesagt, Thomas Walkup der entscheidende Mann.
Bislang in den Playoffs Walkup 20% ja, aus der Distanz, 4 von 20, in Spiel 5 waren es 1 von 6 von ihm. Er hatte noch ein Spiel, da waren es glaube ich sogar 1 von 8. Also Walkup hat den Touch nicht und er wird ihn brauchen. Ich habe gerade angefangen, auch nochmal so in die Hauptrundenspiele reinzugucken. Da fand ich es ganz interessant, dass World Cup nicht ständig auf Campazzo angesetzt wurde, sondern der auch viel von Isaiah Kanan verteidigt wurde. Und dann hast du es angesprochen, ne? Wir können das alles durchgehen, das Personal auf beiden Seiten, die Gigantenduelle. Du hast auf der einen Seite Tavares, Poirier, auf der anderen Seite hast du sogar Fall Milutinov und Wright. Vielleicht gehen sie irgendwann auch mal Olympiakos eher in Richtung, wir gehen auf Petrusev, weil du damit zumindest mal einen da ein bisschen rausziehst. Es sind so viele Faktoren drin. Du hast Bartzokas als den Chessplayer an der Seitenlinie. Du hast aber zu Recht darauf hingewiesen, dass Chus Mateo irgendwie auch ein bisschen wenig Credit bekommt, weil man immer wieder hört, dass der das Taktik-Brain seit Jahren eigentlich schon bei Real ist, nur jetzt halt im zweiten Jahr dann auch im Frontrunner da unterwegs ist. Also Bartzokas ist natürlich schon. Also ich liebe den einfach. Wir werden beide mal genau drauf gucken, wenn der in die Halle kommt. Ich glaube, du wirst, man entwickelt seine Liebe für Jojos Bartzokas, wenn der mal um einen rum ist. Weil der so eine, der strahlt deine Aura aus, die ist beeindruckend und auf eine ganz andere Art und Weise als die manchmal sehr unangenehme Aura von Ergin Ataman. Weil ich weiß noch, als Olympiakos jetzt in dieser Saison bei Alba war, habe ich mich gerade mit Israel Gonzalez noch ein bisschen unterhalten und dann kam Bartzokas und hat ihn quasi aus meinem Gespräch raus in sein Gespräch reingeholt. Und du kannst ihm aber überhaupt nicht böse sein oder sonst was, weil er das auf so eine charmante, er könnte ja auch so ein Bond-Bösewicht sein, finde ich, ne, Bartzokas? Einer, der so ein perfider.
Ich höre ihm gerne zu, ich mag seine, ich liebe seine, manchmal wirklich in der Hitze des Gefechts, seine ruhigen, seine ruhigen Ansagen oder sein abfälliges so Lächeln, sein dreckiges Lächeln, wenn es ganz schlimm läuft für sie. Ja, das ist ein Mega-Duell. Ich freue mich, also das ist was anderes. Das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen greifbarer taktisch, was da für Geplänkel geben könnte. Aber trotzdem, auch bei Realsicht ist es, bin ich gespannt. Ich bin so gespannt, wie sie damit umgehen. Jetzt auf einmal gefühlt, obwohl sie in Playoffs sind, obwohl sie EuroLeague Playoffs gespielt haben, irgendwie in diese Hardcore-Situation zu kommen. Nichtsdestotrotz muss man dieses Trio nochmal erwähnen.
Ich wollte
es nicht glauben. Als ich gelesen habe, dass sie zusammen, glaube ich, 28 Final Four-Teilnahmen haben. Also Rodriguez, Yui und Fernandes zusammen 28 Mal 10-9-9. Das ist brutal. Und wenn man dann liest, das letzte Mal haben sie auch schon 2013 sind sie aufeinander getroffen, oder nicht das letzte Mal, aber sie sind auch schon 2013 bei Olympiakos-Sieg aufeinander getroffen und die drei einfach da auch gespielt vor 11 Jahren. Bartzokas auf der anderen Seite, diese drei Recken auf der anderen Seite, das ist ein Wahnsinn. Und ich, also du sprichst es an, Yui, letztes Jahr das Spiel entschieden, trotzdem nicht mal derjenige, auf den ich zeigen würde, wenn du mich fragst, wer ist in der Lage, ein EuroLeague Semifinale oder sogar Finale zu entscheiden, da würde ich trotzdem immer noch sagen, Rodriguez mal 8 Minuten dreht durch oder Fernandes nimmt 2 Offensivfouls an und schrotet 3 Dreier rein. Das ist so verrückt, dass du das von allen dreien immer noch behaupten kannst, dass sie so ein Turnier oder die größten Turniere Europas immer noch dir gewinnen können einfach. Das ist verrückt.
Und Rudy Fernandes wird ja dann nach Olympia seine Karriere beenden und er ist pünktlich zu den Playoffs natürlich wieder fit, ja, und ist jetzt bei den 3 Spielen auch wieder dabei gewesen. Und Chacho, weil du es ansprichst, der war ja wirklich in diesem Finale eigentlich sogar dann der X-Faktor, weil Vezenkov, Kanan sind durchgedreht bei Olympiakos und dann war er auf dem Feld und auch das war in der, und das ist so krass, dass deswegen, wer uns jetzt hier zuhört, ich weiß fürs Final Four, du hast es gesagt, es ist fast nicht möglich, aber wenn die nach Berlin kommen, wenn die nach München kommen, ihr müsst mal in die Halle gehen, wenn das irgendwie möglich ist, weil du nochmal anders spürst, was passiert, wenn ein Chacho Rodriguez nur seinen einen Fuß aufs Parkett setzt. Der hat dieses Spiel auf eine Art und Weise verändert, nicht nur mit den Floatern, die er dann selber gemacht hat und wie er die Spieler in Szene gesetzt hat. Also das ist so ein Typ, deswegen auch der, ne, dann hat er da seine Stutzen an und so weiter und seit Jahren denke ich mir schon, Gott, wie kannst du so ein König sein? Der zieht das Spiel zu sich. Und er hat es einfach in seinen Händen. Naja. So, und du merkst das, wenn du in der Halle bist.
Du merkst es sofort. Also, und du merkst es sofort, wenn er seine zweite erfolgreiche Aktion hat. Egal, wie sie aussieht. Und weil dann ist er nochmal wieder 10% springier, dann wird er so ein bisschen bouncy, dann versucht er sofort wieder ein Pick and Roll zu rejecten auf der Gegenseite. Dann ist er einfach so. Und dann hast du Probleme, auch heutzutage. 2024 hast du immer noch Probleme, wenn er sich spürt, wenn er die Chacho Magic in sich irgendwie wieder aufkocht, dann gibt es Probleme für dich.
Also Leute, ich weiß nicht, was wir noch machen sollen, um euch heiß zu machen. Freitag ab 17.30 Uhr gibt es nichts anderes zu tun, als den Halbfinaltag des Euroleague Final Four aus Berlin mit uns und allem, was ihr so irgendwie mit Basketball bei Magenta Sport in Verbindung bringt, zu genießen. Am Sonntag dann übrigens Spiel um Platz 3 ab 16.45 Uhr und das Finale dann ab 19.30 Uhr mit einer halben Stunde Vorlauf. Günni, wir müssen mal einmal ganz kurz unterbrechen, weil hier Folgendes reingekommen ist.
Hey, Pierre Günther, der Tag der Entscheidung ist gekommen. Du hast wohl gedacht, wir hätten es vergessen.
Frage, welchen Menschen aus der Basketballszene würdest du gerne roasten? Du hast eine Einladung zu einem Roast. Wieso möchtest du mich rösten?
Das ist wahnsinnig spannend. Das ist die viel spannendere Comedy-Aufgabe.
Du willst Saubermänner angreifen.
Ja, natürlich. Können. Jetzt ist die Frage, ist Per Günther wirklich bereit? Hat Per Günther wirklich Bock darauf?
The Rose of Per Günther. Die Entscheidung.
Möchtest du mir jetzt einfach, dass ich ein Wort sage? Ist granatig übrigens, sehr stark gemacht.
Konnten wir uns nicht nehmen lassen. Und endlich konnte ich mal ich habe hier so ein Audiospielzeug mit so Stimmverzerrern und endlich konnte ich es mal anwenden.
Hast du das von Baldi gezockt, oder was? Habt ihr euch da irgendwo ausgetauscht? Also, neulich habe ich euch doch so intensiv unter euch unterhalten sehen. War das? Hast du einen Audio-Recorder F430? Ja, der ist stärker. Der macht so.
Jetzt lenkt mal hier nicht ab. Liebe Basketballgemeinde, liebes deutsches Basketballvolk.
Rupert,
es ist an der Zeit.
Rupert, ich habe aus sicherer Quelle gehört. Der Bayern-Kader ist voll. Sie haben all ihr Geld für das Silber ausgegeben. Drucke ist.
Wir straffen uns jetzt. Liebes deutsches Basketballvolk. Basti Ulrich hat die letzten zwei Wochen die Wiese gemäht. Die ist so richtig fein. Die hat genau die richtige Höhe und Dicke. Und er hat Per Günther festgenagelt in der vergangenen Folge von Abteilung Weltmeister, ob er sich von ausgewählten Koryphäen des deutschen Basketballs und dem ein oder anderen Comedian gerne roasten lassen würde, beziehungsweise eigentlich kommt er halt aus der Nummer nur noch so halb raus. Deswegen frage ich dich jetzt an dieser Stelle, Per Günther, wie fällt deine Entscheidung aus?
Ja, also es ist natürlich ein Ja. Was soll ich machen? Ich bin jemand, der gelegentlich auch den einen oder anderen Scherz selber aktiv macht über andere Menschen. Deswegen bin ich ja quasi gezwungen, mich dahin zu setzen. Aber ich habe dazu ein paar Gedanken. Ich habe wirklich kurz mal drüber nachgedacht. Basti hat mich natürlich eiskalt erwischt damit, dass er mich oder Pascal Roller rösten wollen würde, wo ich dachte so, da braucht er wirklich sehr gute Gagschreiber. Ich weiß nicht, wo ihr die findet. Also ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Die geilen Gags sollen ja von Comedians kommen. Comedians kennen natürlich keine deutschen Basketballer. Sie haben keine Null Ahnung, wer man ist. Dann kriegen die was vorgesetzt, dann womit sie arbeiten müssen. Das kann dann ja auch nur so, da quetscht er dann irgendwie so 25 Minuten, eine halbe Stunde raus. Dann habe ich das Gefühl, ich kann auch den Marshall Mathers machen und kann vorher irgendwie so einmal alle Sachen erwähnen, die ich kassiere. Die Meisterschaft mit Ulm, im ersten Jahr danach. Vize Günni, roter Bart, der muss übrigens noch wachsen. Ich habe mir den gestern zu doll rasiert, dann sehe ich immer aus wie ein richtiger Spacken. Dann kommt dir dieses wilde Grübchen von aus.
Mach nochmal ganz kurz den Kopf ein bisschen höher, dass ich das nochmal. Also der Schnörres sitzt, aber unten ein bisschen viel getrimmt, ja?
Das ist zu wenig. Das ist dann wenig so richtig, boah, das ist ganz, ganz schlimm. Egal, ich habe noch zwei Tage. Muss ich alle Wachstumskraft, also wenn ihr so Großmutter-Tipps habt, wie ich meinen Bartwachstum in zwei Tagen nochmal so passiv ankurbeln kann. Was ist sonst noch so? Ja, Haare werden lichter, schiefe Nase, weiß ich nicht. Nichts gewonnen. So, das wird's, glaube ich. So, und das werden so die klassischen Bereiche, wo ich dann so, wie viele Jokes kann man da jetzt rauskriegen? Das weiß ich nicht. Was sagst du,
Günni? Aber Günni, das ist ja, also ich sag mal so, das ist ja dann nicht deine Aufgabe. Ne?
Das ist meine Aufgabe. Aber gut, wie würden wir das dann aufbereiten? Würden wir dann so ein kleines Highlight-Tape daraus machen, oder? Weil so,
Also wir würden da, also das muss ich natürlich, ich bin ja da nur bislang als Hörer involviert gewesen und hab gehört, oh, das fände ich geil. Das muss natürlich vor allem der Kollege Ulrich sagen, wie das überhaupt geht. Aber er hat ja gesagt, es gibt diesen Club, wo man das vielleicht machen könnte, wo auch Kameras hängen. Und dann müsste man einfach gucken, das ist ja wie mit allem. Dann macht man da so einen Abend, wie lange auch immer man den plant, vielleicht, wie du sagst, lieber nicht zu ausufern, sondern alles so ein bisschen kompakter. Und dann guckt man einfach, ist das ein Ding, was funktioniert, um so wie es ist zu packen? Oder setzt man hier und da nochmal den einen oder anderen Schnitt? Ja. Aber allein von dem, was du jetzt gesagt hast, also ich bin mir sicher, also allein ich habe noch so 5, 6 Sachen, wo ich sagen würde, die könnte man auf jeden Fall noch mit reinpacken. Und ich meine, wir sind ja da nicht doof, ne? Also da werden ja auch alte Wegbegleiter von dir sein und ja, so. Und ja, wir werden ja vorher uns zusammenschließen und jeder gibt seinen Mist und seine Gedanken zu Günni irgendwie ab.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen fad, wenn es dann natürlich, es geht ja natürlich nie nur um mich, sondern wenn es so eine generelle Rösterei losgeht, so ein bisschen so Familien, wir lassen mal so katharsismäßig so ein paar Jokes übereinander raus und ich krieg 5, 6 Minuten einfach mal so meine Lieblingsbasketballgeschichten raus. Nur ich will einfach nur mal 10 Minuten Bühne, wo ich meine Lieblingsbasketball-Vollidioten-Geschichten erzählen darf.
Ich dachte, das wäre dieser Podcast, aber gut.
Eine habe ich noch. Ein kleines Highlight habe ich noch. Basti, die Gänge geht auf Basti Dore zurück. Wenn er uns irgendwann mal beehren sollte, das alte Medienmogul, der hat ja auch gerade seine Karriere beendet, liebe Grüße an dieser Stelle.
Grüße.
Weil er hat mir eine Geschichte erzählt und ich habe das ja irgendwann zu einer meiner Lieblingsgeschichten gemacht, weil die ist einfach, ich weiß auch nicht, sie hittet mich einfach genau. Sie trifft genau den Sweet Spot aus richtig, richtig dumm. Die Mischung aus super dumm und super smart, das ist einfach mein Lieblingsspot.
Aber Moment mal. Also die hast du jetzt einfach gedroppt? Und die hebst du aber noch auf.
Ich fühle mich manchmal schlecht, die zu benutzen. Das ist wie so mein Material. Aber Basti hat die so halb erzählt. Ich glaube nicht, dass er die so wertgeschätzt hat wie ich. Und ich habe mich einfach monatelang darüber... Also es ist so... Gut, wir haben ja jetzt noch 2 Minuten.
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Es ging um ein Münchner Spiel. Er hat mir das erzählt und Steffen Hammer hat das verifiziert. Die beiden waren... Wir waren in der Berliner Wohnung. Das muss so da vor 10 Jahren gewesen sein. Oder ich vielleicht keine Zeit mehr haben. Auf jeden Fall... Und wir erzählen so, der und der, so die Klassiker. So, ich hatte mal einen Ami bei mir in der Mannschaft, der hat irgendwie einen Wasserkocher, dachte, das wäre eine Fritteuse, hat da Fett reingemacht und hat da Pommes reingetan, dann ist das explodiert. So in Brand geschickt. Solche Sachen, so die Klassiker halt. Und dann erzählte einer, sie hätten bei Bayern München jemanden gehabt, der nach der Saison das Auto abgegeben hätte. Und sie konnten nicht glauben, was sich da quasi dargestellt hat. Dieser Herr war ein großer Fan von Snacks und hat regelmäßig Würstchen, also so Bockwürstchen und Nuggets waren so seine Go-To-Snacks, die er sehr gerne im Auto verzehrt hat. Was er gemacht hat dann, hat in seine Mittelkonsole so Einlassungen für Becher oder was auch immer, oder Münzen, wie auch immer.
Ja, klar, Kaffeebecher.
In diesem Fahrzeug gab es 2 klassische Einlassungen für Becher und hat dann einfach eiskalt, und das spiegelt auch so wieder, was ich daran liebe, so diese, ich gebe hier überhaupt keine Fucks. In einen hat er einfach Ketchup reingefüllt, aber nicht ohne eine Plastiktüte oder so oder irgendwas darunter zu tun, sondern straight.
Oh, was?
Einfach straight in diesen Becher hat er Ketchup reingefüllt. Und Barbecue.
Und so hat er die Karre
und
abgegeben.
Und hat einfach monatelang auch immer dann nicht gesäubert und neu aufgefüllt und einfach drauf.
Oh, ist das widerlich. Oh Gott, ist das widerlich. Don't try this at home, hätten sie früher bei Wrestling gesagt. Ja, aber gut, er ist halt, also was man sagen muss, er hat auf jeden Fall, er hat eine Wertschätzung für Snacks.
Und er hat einfach gelebt. Er hat einfach gelebt. Manchmal soll man die Dinge, vielleicht sollten wir uns alle daran auch so ein bisschen Scheibe abschneiden. Aber liebe Grüße an Steffen und Basti. Ich bin mir sehr froh, dass ihr diesen Jam damals in dieser Wohnung in Berlin erzählt habt.
Das war wirklich gut. Also wir halten fest, es wird irgendwann, wir werden das organisieren, den Roast of Per Günther geben. Du kannst dir natürlich, also du musst dir natürlich auch so ein bisschen dann überlegen, das ist dann auch dein Privileg, wer so zu Gast sein soll. Nicht nur auf der Bühne, sondern generell so, ne? Weil das wird ja dann, da machen wir nochmal ein richtiges kleines Happening draus irgendwie. Wir müssen eigentlich, ich finde das ganz geil, wir müssen so einmal im Jahr müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, um ein großes Happening rings um dich zu machen.
Na, aber das auf keinen Fall. Um Gottes Willen. Nein, wir müssen das machen. Wir verkaufen das so ein kleiner, spaßiger Maßnahmen. Wir geben uns auch zeitlich keinen Stress. Es soll nicht einen Stress ausarten. Dann gibt es da ein paar Drinks. Ja. Dann gibt es da 50 verlorene Leute, die in München wohnen und Bock haben auf einen Drink und ein, zwei lustige Geschichten und ein bisschen zu lachen. Und dann gehen alle wieder nach Hause. So. Wir müssen die Erwartungen so niedrig wie möglich halten, weil es sind immer noch deutsche Comedians und deutsche Basketballer und so was. Also da kriegen wir dann wahrscheinlich 1 Minute 30 lustig raus zusammengeschnitten. Das gibt's dann. Damit bespielen wir die Social-Kanäle und dann alles gut so.
Genau, also das wird ganz gemütlich, aber ich glaube, das wird ganz lustig. Also damit haben wir das hier auch abgearbeitet. Vielen Dank nochmal an den lieben Alex an dieser Stelle, der diesen fantastische Opening gebaut hat mit der dramatischen Musik.
Wirklich, vielen Dank. Das war nicht schlecht.
So, was haben wir noch abzuarbeiten? Den Fluch des Ingo F. müssen wir besprechen. Ingo Freier rettet Heidelberg, nachdem er schon den MBC und Oldenburg gerettet hat. Und es passiert ihm zum dritten Mal in Folge, dass er dann nicht als Cheftrainer in die neue Saison gehen darf. Mhm. Und das ist Ingo wirklich nicht mehr als ein Feuerwehrmann?
Ja, er ist auf jeden Fall mehr als ein Feuerwehrmann. Er hat, ich würde fast sagen, 10 Jahre in Hagen gearbeitet, ohne abzusteigen.
Ja.
Also er hat beides getan. Er wird sich fragen, okay, ich habe irgendwo eine Spielidee entwickelt, ich habe eine Kultur geschaffen, ich habe mit jahrelang sehr viel mehr rausgequetscht, als vom Budget her möglich wäre, mit wideren Umständen, mit komischen Übergangshallen und mit keinem Geld. Und ich habe einen Weg gefunden.
Und mit David Bell. Sag mal ganz kurz nochmal einen Satz zu David Bell.
Und Larry Gordon und wie sie alle hießen. Und das war unangenehm. Dann haben sie Bamberg geschlagen, als Bamberg unfassbar gut war. Ich glaube, sie hatten sogar einen Run, wo sie so Berlin, Bamberg und München innerhalb von in 3 Heimspielen bezwungen haben, waren in den Playoffs so. Haben die ein Spiel gewonnen, sogar in den Playoffs, glaube ich?
Ich versuche das mal parallel rauszufinden.
Ja, ja, wie auch immer. Er hat das gemacht und er hat jetzt diese zweite Karriere, den Second Act, als Feuerwehrmann. Das heißt, ich kann das irgendwie verstehen. Ich weiß, die Vereine, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt nach. Er kommt als Feuerwehrmann in Situationen, wo es offensichtlich eine schwierige Situation war, eine schwierige Saison war. Und dann als Verein sagst du, okay, nee, wir müssen jetzt uns neu ausrichten. Wir müssen was mittel- oder längerfristiges bauen. Wir müssen Identität schaffen. Wir müssen die Strukturen. So, dann möchtest du wirklich sagen, alles auf den Tisch und wir wollen jetzt nicht nur irgendwie was klein, schnell einen Trainer unterschreiben, sondern wir wollen irgendwie eine Richtung vorgeben. So. Wenn du das machst, im Moment wirkt es so, als wären sie nicht davon überzeugt, offensichtlich, als wäre Ingo Freier das, sondern sie wollen vielleicht eine andere Spielidee, sie wollen irgendwie sie wollen was anderes. Ob das fair ist, das weiß ich null. Aber es ist offensichtlich, wir müssen Birdie, also ich prangere das an, Birdie, du willst unserem Boy, gib unserem Boy den Job. Was soll die Scheiße?
Gebt unserem Boy den Job. Weil es ist ja schon, also genau wie du sagst, ne, es ist ja, wir können es ja vielleicht auch sogar ein bisschen loslösen von jetzt nur Heidelberg, sondern es gab ja auch 2 Clubs vorher, die sich dann aktiv gegen ihn entschieden haben, obwohl es einen großen Effekt gab und am Ende zumindest immer das Ziel erreicht wurde. Ja. Und wie du sagst, also es gibt ja Trainer, da kannst du vielleicht auch als Verantwortlicher einfach sagen, der hat halt in so prekären Situationen, weiß der genau, welche Hebel und so, aber wenn wir dann irgendwie on the long run, wollen wir vielleicht irgendwie was anderes, wie auch immer. Aber ich kann mir das bei Ingo auch so schwer vorstellen. Und es muss doch, meinetwegen auch, muss es ja nicht mal unbedingt der Club sein, den er dann gerettet hat. Aber es muss doch Clubs geben, die den Gedanken haben, dass man mit diesem Mann langfristig erfolgreich sein kann.
Ja, vor allen Dingen, nochmal, um das zu unterstreichen, Ingo ist jemand, der dann auch regelmäßig oder nahezu nachdem das Transferfenster geschlossen ist, gekommen ist. Er ist jemand, der sich über einen individuellen oder einen einzigartigen Spielstil, mehr oder weniger, das ist jetzt nicht mehr so einzigartig, aber war sehr einzigartig, hat immer noch starke Tendenzen, das natürlich auch Hand in Hand geht mit der Kaderplanung. Das heißt, er hat das jetzt jeweils gewuppt und jemand anders hat ihm den Kader da hingesetzt und während der Saison hat er das übernommen. Das heißt, er könnte nochmal argumentieren, wenn ich meine eigenen Spieler holen kann, und das hat er auch phasenweise sehr erfolgreich gemacht, immer wieder Leute aus dem Hut gezaubert, auch wenn ich da glaube, dass Steven Reed, der langjährige Co-Trainer von ihm, großen Anteil hat, der war auch schon so ein Stück weit das Trüffelschwein, da kann er natürlich noch mehr sagen, ich gewinne schon mit Kadern, wo irgendwie kein Leben mehr drin ist und die ich gar nicht zusammengestellt habe. So, was passiert, wenn ihr mir ein bisschen Zeit gebt und ich kann auch noch entscheiden, wen ich bekomme? So. Also, das muss aus Ingos Sicht unglaublich schwierig sein, das zu akzeptieren, dass das jetzt irgendwie so ist, dass man so typecastet wurde oder dass man jetzt in diese Rolle irgendwie gedrückt wurde. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht jemanden gibt, der sagt, okay, wir sind im Abstiegskampf jedes Jahr oder wir wollen einfach jetzt nochmal was probieren.
Ich habe die Saison übrigens gefunden, 12-13, am letzten Spieltag noch Platz 8 verteidigt und dort gegen Bamberg dann ein Heimspiel gewonnen und am Ende 1-3.
Und das war ja gut 12-13, das waren dann richtige Bamberger Truppen.
Die waren relativ schwierig, da ein Spiel zu gewinnen, absolut. Dann kehren wir nochmal in die BBL-Aktualität, was die Playoffs angeht, zurück. Ich habe irgendwie das Pech gehabt, das, was ich so live gesehen habe, waren immer relativ klare Angelegenheiten bis hierhin. Wie sieht's aus? Wir zeichnen am Vormittag Mittwoch auf. Da steht es bei Bayern gegen Ludwigsburg 1-1, weil die Bayern zurückgeschlagen haben nach einem ganz stabilen Overtime-Sieg für Ludwigsburg zum Start in die Serie. Und Ulm hat zurückgeschlagen gegen Würzburg. Bei denen, das ist so eine Frage, die ich mitgebracht habe, any chance, dass Würzburg ohne Otis Livingston noch zucken kann in dieser Serie?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du dich davon nicht erholst, mental. Klassisch wäre jetzt für mich die erste Halbzeit im dritten Spiel wird bravourös. Da werden sich aufopfernd und hingabevoll irgendwie die so über Wert verkaufen. Aber ich glaube, was du verlierst, ist den Glauben. Ob das nur für diese Serie ist oder nicht. Aber du hast dir vielleicht wirklich erzählt, dass vielleicht geht's ins Finale. Vielleicht, oder was ich, vielleicht können wir den Bayern gewinnen, wie auch immer. Du hast einen generellen Glauben, du hast dein Punktstück und den verlierst du einfach. Und ja, dann gibt es nochmal dieses Aufbäumen, diese Patrick Ewing Theory oder dieses ohne das, alle rücken nochmal näher zusammen und auf einmal verschiebt sich alles und es gibt auch vielleicht die Gefahr, dass Ulm mit 40 gewonnen hat, jetzt fahren sie dahin, jetzt sie haben den MVP nicht mehr. Diese ganzen Sachen gibt es natürlich, diese Effekte, die das erstmal die Aufgabe erleichtern für Würzburg oder erschweren für Ulm, aber ich glaube, die werden nur eine Halbzeit reichen, wenn überhaupt. Aber ich lag auch vorher falsch. Ich habe Würzburg unter Wert verkauft. Ich war mir sicher, dass ich habe das Spiel vor Ort gesehen, das Spiel in der Ratiopharm Arena, in der regulären Saison zwischen Würzburg und Ulm. Ich fand gerade, dass Karim Jallo so wertvoll ist für diese Serie, weil er eben Otis wirklich hervorragend verteidigt hat, so aggressiv denied, ihm das Leben so schwer gemacht und es war egal. Würzburg hat mich wirklich beeindruckt in dem ersten Spiel, was Würzburger Fans wahrscheinlich jetzt auch sagen werden, ja, dann hast du wahrscheinlich nicht so viel von unserer Mannschaft gesehen dieses Jahr, du Pseudo-Experte. Fair.
Sascha Philipp, also wir haben schon mehrfach
trotzdem, ich habe Ulm gesehen, ich hätte gesagt, dass sie sich klar durchsetzen und diese Serie wäre unglaublich interessant. Das wäre natürlich mit Fechter und Chemnitz meine Lieblingsserie geworden. Naja, es tut weh. Es tut weh. Ich weiß, wie das ist, irgendwie so eine tolle Saison zu spielen und dann am Ende einfach nicht fit zu sein. Und das ist bitter. Das ist bitter.
Und die Bayern haben jetzt korrigiert, nachdem ihnen Spiel 1 in Overtime von Ludwigsburg Hut ab an dieser Stelle geklaut wurde, weil das war ja dann schon ein relativer Statement-Sieg. Carson Edwards spielt ganz stabile offensive Playoffs bis hierhin, kann man mal so sagen. Die werden das jetzt regeln, oder?
Ich glaube schon. Trotzdem, also ich glaube schon. Das war für mich auch ein Ausreißer nach oben. Ludwigsburg glaube ich nicht, dass das reproduzierbar war. Das Shotmaking, das Niveau, auf dem sie gespielt haben. Ich bin zumindest mag ich das jetzt für den Rest der Playoffs, dass München schon ein Spiel verloren hat, einfach weil es ein ganz anderes Gefühl mit sich bringt. Also ich wäre auch nach wie vor so verwirrt gewesen, wenn München und Berlin, die in der Euroleague regelmäßig gesmackt wurden und so eine, also für sie ihre Ansprüche eine enttäuschende Saison gespielt hätten, jetzt einfach so dominiert und durchmarschiert wären in der BBL. Das wäre kein gutes Zeichen für die anderen 16 Teams gewesen. Deswegen bin ich fast froh, dass Ludwigsburg das gepackt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich München in der Serie noch durchsetzt. Vielleicht sogar 3-1.
Ja, Alba hat es glatt gemacht tatsächlich mit einem Sweep. Die ersten beiden waren sehr dominant. Gestern Abend hat Bonn alles nochmal reingelegt mit Kennedy und Co. haben nie abreißen lassen. Aber wenn du dir dann das Scoresheet anguckst von Alba Berlin, ne? Olindi und Thiemann gehen zusammen für 36. Olindi trifft 4 seiner 8 Dreier. Und dann hast du, also wie will selbst, also wenn sie so einen Tag hinlegen, dann ist es selbst für die Bayern. Also, weil Thomas und Brown gehen auch zusammen für 33 und übrigens Sterling Brown dazu noch 8 Rebounds, 5 Assists. Du hast Hermansson, der orchestriert mit 6 Assists, Delo mit also das ist der Modus, in den Alba eigentlich mit diesem Team kommen muss und dann auch tatsächlich auch mal kommen kann, ne?
Wenn alle gesund sind. Wir haben das auch schon in letzten Phasenweise gesehen, in den letzten, was ich 10 Euroleague spielen, wo Matt Thomas für mich ein ganz anderes Niveau, auch was die Konstanz angeht, einfach erreicht hat. Und dann war es klar, du musst, es ist kein Rocket Science. Wenn du 2, 3 Spieler hast, die regelmäßig performen, ist es schwierig. Wenn du 5, 6 Spieler hast oder sagen wir mal 5 Spieler, die regelmäßig performen, dann sieht es ganz anders aus. Und sie hatten das regelmäßig, wir haben das angesprochen, Halber hatte dann immer wieder 5 Spieler auf dem Feld, die funktionieren und die richtig Niveau haben. Und dann diese 5 haben sich mal gewechselt, aber du hast jetzt einfach Stützen. Du weißt, was du weißt, du kriegst Performance von 3, 4 Spielern jedes Spiel und dann gesellen sich aus diesem, dann irgendwie dem Rest der Kaders immer wieder 2 dazu und auf einmal sieht es ganz anders aus.
Chemnitz-Fechter noch mit einem dicken Shoutout an Joel Aminu, der mit 27 Jahren endgültig im deutschen Elite-Basketball ankommt. Er hat in Spiel 2, das habe ich gesehen, da war Fechter die ganze Zeit in Kontrolle. Chemnitz hatte Spiel 1 knapp gewonnen. Das ist wirklich eine Serie, die du auch so ein bisschen prognostiziert hast, die eng ist, die gritty ist, wo irgendwie alles drin ist. Und Aminu in diesem zweiten Spiel, und wir wissen alle, was passiert, wenn du mit 0-2 wieder nach Hause gehst aus dieser Serie und stattdessen klauen sie 1, 30 Punkte, neues Career-High. Jetzt hat er gestern Abend, ich glaube, 26 wieder gemacht. Also ist komplett im Modus und Chemnitz haben wir eh schon geshoutoutet. Bei denen war jetzt wichtig, dass Kejami, Keen und Uguak, der eine nach Verletzung, der andere nach Sperre wieder zurück waren. Aber die Serie macht Bock. Also dieses vierte Spiel, da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil du halt auch, ne, Pastore ist ja Coach des Jahres geworden, Harrison ist, glaube ich, auf Platz 3 gelandet nach Sascha Filipowski in diesem Voting. Und Ty Harrison ist halt auch einfach das macht mir so viel Spaß, dem in den Auszeiten zuzuhören.
Ja, also Aminu, das ist wirklich big time. 2 solche Spiele in den Playoffs gegen Chemnitz, also eine hervorragende Verteidigung. Ich kenne ihn ganz gut, er ist ein guter Kumpel von meinem Bruder. Ich weiß, wie er so in Zweitliga-Zeiten hat er immer wieder Scoring-Outputs gehabt, hat den Hagen gespielt. Und wir haben ihn da wahrgenommen als jemanden, der schon auch irgendwo mal Richtung erste Liga gucken kann. Er hat sich dann, musste so ein bisschen entscheiden, guter Pro-A-Verein oder in die erste Liga und so weiter. Und jetzt irgendwie gefühlt 5 Jahre später, 30 und 26 in den Playoffs. Das ist richtig, das ist was, ja. Das ist was, was bleibt. Wie gesagt, es gibt nicht viele deutsche Spieler, die regelmäßig 30 in den Playoffs gemacht haben. ich hoffe, dass jetzt dieser Basketball-Erfolg nicht seinem Golfspiel schadet, weil der hat mir sich eine richtige Reise von mir abgeholt, als wir damals in Hanger Umland gespielt haben. Er hat einen wunderschönen Schwung, aber ist mental nicht bereit gewesen für diese Herausforderung, die sich ihm da offenbart hat. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir
besser. Die Herausforderung?
Oh, schön. Sehr schön. Sehr schön. Die Herausforderung. Die war damals zu groß, aber vielleicht ist er auch da gewachsen. Ich weiß es nicht. Da hole ich mir in diesem Sommer mal ein Update. Aber ja, freut mich für ihn. Und das ist eine geile Serie. Ja. Und wir brauchen diese Serien. Und wir wollen, dass München verwundbar aussieht. Wir wollen, dass Berlin geil aussieht. Das ist so. Wir wollen die Illusion. Wir wollen weiter dabei bleiben. Ich hoffe, das wird noch gute Playoffs.
Für Chemnitz ist wichtig zu. Wird gute Playoffs. Für Chemnitz jetzt wichtig zu sehen gewesen, dieses Spiel 3, da brauchten sie mal keine Fabelleistung von Lansdowne, weil einfach mehr Schultern da waren mit Kejami Keen, mit Uguak und so weiter, sind ja wichtige Spieler für die, weil der hatte vorher 24 im Schnitt in den ersten beiden Spielen, er hatte 26 in Spiel 2, das haben sie aber trotzdem verloren und Chemnitz ist halt auch so ein klassisches Team. Ja gut, aber auch das, wie hast du gesagt, es ist halt keine Rocket Science. Je mehr Schultern du hast, die irgendwie immer mal was abfangen, desto besser. Machen wirklich, also wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Pech bislang mit den BBL-Playoffs, weil alles, was ich gesehen habe, was ich sehen konnte, war relativ klar. irgendwie. Aber gut, werden wir im Auge behalten und legen hier eine absolute Punktlandung hin, Günni. In 5 Minuten beginnt unser Call zum Final Four. Wir hatten eigentlich gesagt, ach komm, wir machen 5 Minuten länger, um uns dann den Warst du früher so ein Typ bei Partys, immer ein bisschen zu spät gekommen?
Ich habe meine Frau mit 14 damals kennengelernt auf einer Party, wo die begannen regelmäßig so um 5, 6 Uhr. Und ab dieser besagten Party hat jemand schon, glaube ich, wie gesagt, später Nachmittag die Toilette vollgekotzt. Und das einzige Klo war dann, das wurde abgesperrt, weil kein Bock das sauber hat, das zugemacht. Da war das Gewächshaus der Oma, so am Gartengrundstück. Das war problematisch, nachdem da 50 Jugendliche 10 Stunden verbracht haben. Aber das war schon so, dass ich dann manchmal abends natürlich dann nüchtern und vom Training noch kam und dann erst um 10 Uhr auf der Party war und dann mit ein wenig Sweet Talk die Blondine klärte.
Gut, dass wir das hinten raus auch nochmal, das werde ich nochmal nachfragen, ob das wirklich so gelaufen ist.
Der Gastgeber saß nackt auf dem Schrank und irgendjemand hat so einen Mad-Eagle, hat mit seinem Vater diskutiert und jemand hat einen Mad-Eagle gegen die Wand geworfen. Das ist alles wahr. Das ist ein klassischer Freitagabend in Hagen gewesen. Wir haben noch 3 Minuten. Wir nutzen die 3 Minuten für, wir hatten noch eine Rubrik, die heißt Shoutouts. Die kennst du noch nicht. Da kann man einfach so, wenn wir uns Themen aufgeschrieben haben, wo wir überlegt haben, ob wir die noch besprechen, und da haben wir einfach keine Zeit. Leonie Fiebig hat die WNBA gestartet und wir sind in der fucking Fanclub und wir haben noch nichts darüber gesagt.
Yes, sir.
Ja. Fühl dich erstmal rein. Schau mal so mit deinen 19 Minuten hier mal da und so ein Bucket. Das wunderbar, so ganz entspannt. Wir gucken dann mal in einem Monat nochmal. Aber liebe Grüße. David Krämer drin geblieben in der ACB, wollte ich noch erwähnen.
Gut. Shoutout an dieser Stelle.
Und mein letzter wäre Kilian Hayes in der französischen Nationalmannschaft. Also, das ist ja einer unserer.
Echt?
Ja, im Kader.
Das ist ja
also Kaderliste raus, irgendwie so die eine oder andere Sache. Du war wo Cabarao nicht dabei, irgendwie so die eine oder andere. Ist schon Kaderliste raus. Ist noch sehr groß, aber Theo Maledon ist, glaube ich, dabei und Kilian Hayes, der sich groß verkracht hatte. Es gab einen großen Rechtsstreit, aber anscheinend haben sie die Brücken überqueren können und er ist jetzt am Start. Das heißt, das ist die für mich so unglaublich interessante Geschichte. Wer ist der große Point Guard dieser Generation oder der nächsten 10 Jahre? Da gibt es wieder ein neues Türchen und es gibt noch einen Anwärter. Nämlich der Gute, da muss ich ihm wieder den Namen wetten. Ich gucke mir die Highlights immer von dem an, da falle ich fast vom Stuhl. Das ist dieser Nolan. Hat jetzt 25 oder so in den französischen Playoffs gemacht, ist 17 und ist so smooth, das ist verstörend. Nolan Traoré, der französische Point Guard, ist sein Draftjahr ist erst nächstes Jahr, 2025. Aber der ist für mich der Top-Anwärter generell. Also die 4 Fans zu Hause, die sich immer wieder fragen, wer wird denn jetzt der französische Point Guard? Es ist Bewegung drin.
1,91 groß. Nolan Traoré. Guck ich mir mal ein paar Highlights von an. Also, aber wenn du schon über Smooth redest, also dieses von Vincent Collier benannte 19-Mann-Roster, was natürlich noch eingedampft wird, auf Guard Albici, Decolo, Hayes, Maledon und Strazel. Dann haben wir Batum, Dieng, Hifi von Paris, Nili Kina und natürlich Victor Wembanyama, Cordinier, Fournier, Oar, spricht man ihn, glaube ich, aus? Weiß ich nicht genau. Okobo, Yabusele, Poirier, Lessor, Bilal Koulibaly und Rudy Gobert. Das ist das Aufgebot von Frankreich. Wie gesagt, es muss dann.
Hast du Wembanyama gesagt?
Ja, habe ich. So ja, hab ich ja. Es ist schon, aus diesem Teil ein 12er Kader schnitzen. Viel Spaß, Vincent.
Ja, und trotzdem hast du alle Guards, so viele Guards und keinen Guard, wo ich einfach mit der Zunge schnalze. Das ist alles so. Ja, ja. Das sind diese ganzen nicht die Kieler. Okobo, haha. Hey, ist Maledon. Vielleicht ist es also Nolan Traoré.
Ja, das wäre, aber der hat es ja leider nicht in den Vorläufigen geschafft, aber wird dann natürlich in den nächsten Jahren.
Wenn er dann mit Alexander Saar und wie sie alle heißen, Risa Shea. In diese Generation rutscht.
Das ist schon frech, was die jedes Jahr da rausbringen. Günni, es ist Zeit für uns, die Leute noch einmal darauf hinzuweisen. Am Freitag ab 17.30 Uhr beginnt unsere Übertragung Final Four, Panna gegen Fenner. Dann Real gegen Olympiakos und am Sonntag Finaltag. Alles live zu sehen und kostenlos. Ihr braucht kein Abo dafür bei uns bei Magenta Sport. Und wer nicht zuschaut, der sollte sich in den Tagen danach mal häufiger umblicken, ob hinter ihm ein Basti Ulrich vielleicht erscheint. Das war's, Leute. Peace out. Wir sind raus. Tschüss. Wobei, Quatsch, wir sind noch überhaupt nicht, nein, wir sind noch nicht draußen. Was ist denn heute los mit mir? Ich bin ein bisschen zerstreut. Es war eine, wir sind auf verschiedenen Pfaden gewandelt in dieser Folge und der Entscheidende fehlt noch. Wenn ich hier in meiner fünfseitigen Vorbereitung auf diesen Podcast, Günni, ganz nach oben scrolle, steht hier einfach nur 3x3 Olympia mit 17 Ausrufezeichen. Ehre, wem Ehre gebührt oder was?
Ja, das wäre ein riesiger Affront gewesen, wenn das unbemerkt an uns vorbeigegangen wäre. Svenja Brunkhorst, glaube ich, mit dem entscheidenden Dreier, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1,2 Sekunden auf der Uhr in Debrecen, wenn man das so ausspricht, in Ungarn, gegen die Gastgeberin, gegen die 2-3 Tribünen, die da rings um den Platz waren, ja, im Halbfinale des Quali-Turniers. Ein Drive der Ungarin, dann ist es, glaube ich, Marie Reichert, die das gut verteidigt und den Ball auch so halb wegblockt und dann sind es noch 1,2 Sekunden und Svenja Brunkhorst sagt sich, ich habe Bock auf Doppel-Olympia.
Was sagt denn Svenja Brunkhorst dazu? Svenjas Choice quasi. Ja. Sie kann ja wohl nicht beide spielen, oder?
Das ist natürlich jetzt die große Frage. Also das nochmal ganz kurz on hold gesetzt. Also zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte schafft es ein deutsches 3x3-Team zu Olympia. Wir haben schon darüber gefrotzt, dass die ganze Zeit in Paris sein dürfen, während die 5 gegen 5 während die 5 gegen 5 Damen auch in Lille erstmal sind. Also haben wir jetzt, und das können wir ja wirklich an dieser Stelle nochmal festhalten, wir haben drei deutsche Basketballteams bei Olympia, das ist doch geil.
Ich bin auch noch alt genug, als gefühlt gar keine Ballsportart aus Deutschland den Weg Richtung Olympische Spiele antrat.
Also von daher nochmal Hut ab an Svenja Brunkhorst, Sonja Greinacher, die war, glaube ich, immer Topscorerin. Die hat auch im Viertelfinale in der Verlängerung gegen Japan das Ding gewonnen. Marie Reichert und Luana Rodefeld. Das sind die 4 Damen, die das klar gemacht haben. Da gibt es von uns Applaus. Ja, und jetzt ist die Frage, die du natürlich aufgeworfen hast. Was machen Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher, die können beides spielen. Das ist jetzt wirklich, also das ist auch für die beiden selber keine leichte Geschichte, ne? Was würdest du machen, Alter? Ich weiß nicht, was ich machen würde.
Also das ist jetzt super gemein, aber aus meiner alten Prä-3x3-Sicht fühlt sich das für mich gimmicker an als 12 Ladies und ein richtiges, nicht richtiges, das ist dumm, aber ein olympisches Basketballformat. Und ich bin erstmal von meinem Grundgefühl aus eher ein Basketballer und würde mich dann dafür entscheiden.
Ist aber auch logisch, dass du
das ist auch, das ist auch wirklich veraltet und antiquiert. Das ist, also ich habe einfach persönlich nie einen Bezug zu 3x3 gehabt als Spieler. Und deswegen wäre das für mich keine so schwierige Entscheidung.
Hast du es mal gespielt aber in der Form?
Nee, aber so rückblickend, so es gibt kein Zurück, hin und her laufen, das wäre genau mein. Obwohl es ist fast, nee, das stimmt auch nicht, weil es ist brutal anstrengend, glaube ich. Ne?
Ja, das ist wahnsinnig.
Das ist unglaublich anstrengend. Nee, und es ist auch weniger Schiedsrichter, mehr physische Härte, das sind so, da kann man sich nicht so an die Linie gaunern und so, das wäre grundsätzlich nicht so meins. Und auch draußen der Wind, ich bin da so eine richtige Diva, was Ball und was so, was das alles, Tiefenschärfe und was das alles angeht. Von daher, nee, aber ich bin gespannt, wie sie sich entscheidet. Und wie gesagt, ich finde es mega, dass einfach wir in so zahlreichen Formaten vertreten sind.
Ja, das ist super. Also ich sage dir, ich glaube, ich würde mit 3x3 gehen. Das klingt irgendwie komisch, wenn ich es ausspreche, aber ich glaube, ich würde an der Stelle der beiden.
Und dann, wenn die Sabai-Schwester nicht anrufen und Leonie nicht anruft, sagt, Schwester, so,
was ist?
Was soll die Scheiße? Ja. Du spielst schön bei uns. Was sagst du dann als Kapitänin?
Ja, aber sie hängen natürlich schon auch sehr am 3x3. Ne? Sie haben das so viel gespielt, sie sind da so präsent, sie sind auch so gut. Also das ist wirklich.
Okay, Pie-Chart, wie viel Freude, okay, natürlich ist es nur Freude, dass sie dabei ist, aber wie viel hatte sie auch so im Bauch davor, so, oh, vielleicht wird mein Leben ein bisschen einfacher, wenn wir heute mit einem verlieren?
Oh, nee, come on, nee. Wir sind doch alles Sportsmänner, sie sind doch Sportsfrauen. Das wird doch wohl nicht in ihrem Kopf gewesen sein. Die wollen das Ding ziehen, die wollen nach Olympia.
Okay. Come on. Also, Svenjas Choice, ich bin gespannt.
Ja. Also gut, dass wir das an dieser Stelle hier noch abgedeckt haben. Nochmal dicken Glückwunsch. Und ja, die Olympischen Spiele werden immer deutscher. Gucken wir mal, wie sich die beiden am Ende entscheiden. Günni jetzt aber wirklich, wir müssen in den Call. Tschüss, Leute.